Hilfe, Martin, Martin.
Also,
deine Kamera ist
eingefroren. Bei mir hast du nur Standbild.
Und jetzt? Geht's jetzt?
Ja, also ich höre dich gut, deswegen mach einfach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
Wir sprechen über Sleeping on Paper Boats und das ist vermutlich eine der schwierigsten Rezensionen, die jetzt irgendwie, da irgendwie eine rote Linie reinzukriegen, die ich bisher hatte, weil, nicht weil das Zeug so ambivalent ist, sondern weil es so gut ist und weil da so unfassbar viel drin steckt in einem Band. Und zwar steckt da so viel drin, die Eva hat den gelesen, meine Frau Martin, und sie hat übersehen, dass hier, siehst du das, steht eine Eins und das kann man leicht übersehen. Und sie dachte, es gibt nur einen Band und die hat das bis zum Ende gekauft und unter dem Vorwand habe ich es auch gelesen. Also wenn es nur diesen Band gäbe, dann wäre die Geschichte trotzdem komplett. Und es gibt aber zwei Bände. Und das macht es unfassbar schwierig, jetzt irgendwie da strukturiert drüber zu reden. Das heißt, wenn ich jetzt in der Rezension so ein bisschen hin und her springe, weil da so viel drin steckt, dann sieht
man es merkt, dass du aufgewühlt bist, weil du hast auch gesagt, dass sie es bis zum Ende gekauft hat. Aber wir wissen, was du meinst.
Okay. Ich bin so aufgeregt. Sleeping on Paper Boats, Martin. Und wenn du da denn umdrehst, halte ich das hier richtig? Kann man das hier? Oislof? Und du denkst dir so, okay, da ist ein Mann und eine andere männliche Hand, die ihn so, ne, so ins Gesicht fasst und Oislof, okay. Ja, wird schon nichts sein. Aber tatsächlich ist diese Geschichte ziemlich, ziemlich gut. Und es ist sogar schwierig, den Inhalt zusammenzufassen, weil dieses Buch so ein hohes, aber gutes Pacing hat, dass da so viel drin passiert, dass ich das eigentlich nur schwer strukturiert in Worte fassen kann. Ich versuch's trotzdem mal. Also im Mittelpunkt dieser Geschichte steht Kei Kitahara, das ist er hier, und der ist ein gefeierter Drehbuchautor, der nach einer Reihe tragischer Todesfälle von Personen, die als Vorbilder für seine Charaktere dienten, seine kreative Arbeit einstellt. Also er hat, ist ein bisschen wie bei The Diary of Frederick Aschenbrenner.
Oder meinten Sie wie bei Death Note?
Ja, Death Note hat die Eva tatsächlich auch erwähnt. Ist jetzt aber nicht so, dass er da Namen aufschreibt, sondern das ist mehr so, es ist auch nicht, dass es da irgendwie so einen öffentlichen Aufschrei gibt quasi. So von wegen, oh, der macht diese Drehbücher, dann sterben die Leute, das fällt ihm halt auf. Jedenfalls verfällt er dann im Alkoholismus. So. Und man erfährt auch, man weiß von Anfang an, warum das so ist. Denn, pass auf, die Geschichte beginnt mit einem Straßenbahnunglück und die ganze Geschichte spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also sie beginnt 1949. Und bei diesem Straßenbahnunglück ist der Kay eben in der Straßenbahn und da fährt ein Laster rein in diese Straßenbahn und er und ein anderer Junge sind die einzigen, die quasi überleben, alle anderen sind tot. Und seit diesem Unfall sieht der Kay, und jetzt kommt ein Mystery-Element da rein, immer so eine Art Shinigami. Und Shinigami sind sowas wie Todesgötter im Japanischen. Ich würde das jetzt mal bei uns übersetzen mit dem Sensenmann, eine Art Sensenmann. Wieder Death Note, ne? Gab's auch Shinigami, Ryuk und so. Und das ist immer so ein gruseliges, grinsendes Kind mit so einem Skelettkörper. Und der sieht es halt immer. Das heißt, er verbindet diesen, es ist für ihn so, als hätte dieser Shinigami von ihm Besitz ergriffen, weswegen er diese Drehbücher schreibt und dann eben die Leute sterben. Der stellt sowas wie seine kreative Verantwortung dar, ne? Er will ja dann schon weiterschreiben und so weiter. Und er ist halt, fühlt sich auch gleichzeitig so ein bisschen wie die Personifizierung des Todes. Wir sind immer noch nicht beim Kern der Geschichte. Das ist alles noch, um überhaupt die Geschichte zu etablieren. So, also wir haben einen Drehbuchautor, der ist Alkoholiker. Der hat ein Todesgott an sich kleben sozusagen durch einen Unfall in der Vergangenheit. Und wenn er Drehbücher schreibt, dann sterben die Leute. Er trifft dann auf Yoichi heißt er. Der lebt in einem Freudenhaus und der ist leidenschaftlicher Fotograf. Und die beiden lernen sich kennen und verlieben sich ineinander. Und dann stellt sich raus, dass dieser Yo der andere Überlebende aus diesem Unglück ist, aus diesem Straßenbahnunglück. Und die beiden führen dann eine Liebschaft miteinander und dadurch wird der Kay aber beflügelt sozusagen. Ne? Er hat dann neue Energie gefunden und schreibt wieder ein Drehbuch und wird dann von seiner Produktionsfirma angerufen und findet, und das ist quasi seine Muse, wenn man so will.
Da gibt es dann aber auch einen Altersunterschied zwischen den beiden, oder nicht?
Nee, die waren beide Kinder, als sie das überlebt haben.
Ach so, dann habe ich es falsch verstanden. Okay.
Und das ist dann, die sind, wie alt dürften die sein? So anfangs Mitte 20, spielt so 1960, 1959 rum, also Ende der 50er, Anfang der 60er. Und ich will jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil es ist eine Drama-Geschichte, das heißt, die beiden verlieben sich, sie kommen dann auch später, Spoiler, auseinander, es gibt dann einen Zeitsprung. Ich gehe mal noch bis dahin, sein Regisseur, der ihn bewundert, diesen Drehbuchautor, der ist auch renommiert, der verlangt von ihm, dass er eine letzte Geschichte schreibt, und zwar seine eigene Geschichte. Was ja dann so ein bisschen self-fulfilling prophecy-mäßig ist, dass er quasi Angst hat, sich, also mit sich selbst das Leben zu nehmen, hat er jetzt nicht so Angst, aber halt dem Yuichi, und dadurch trennen sie sich dann. Es passiert, also diese Geschichte hat ein wahnsinnig hohes Pacing, weswegen die Eva eben auch glaubte, dass das nur eine Geschichte ist, also nur ein Band ist, weil es halt recht schnell gehen muss. Aber dieses Pacing ist so gut, wie sagt man dazu? Das ist so angenehm, es ist hoch, aber angenehm, so dass du nicht das Gefühl hast, dass irgendwas übersprungen wird. Sondern da ist, es ist quasi wie bei einem Drehbuch, dass jede Seite und jede Zeile wichtig ist.
Nein, Page-Turner einfach.
Ja, aber jetzt nicht im Sinne von, es ist spannend, sondern die Geschichte passiert halt einfach und sie passiert immer weiter und es passieren Dinge, nicht wo jemand einen Felsen auf den Kopf kriegt und hat dann Amnesie, sondern es ist ein Drama mit Mystery unterfüttert, das immer weitergeht auf einem, in einem sehr guten Weg. Also es ist schnell gepaced, aber gut. Es spielt im Japan Ende der 1950er und das ist auch so ein sehr erfrischendes Setting, ne? Das ist was, das haben wir jetzt nicht so oft gesehen. Das spielt auch nicht in Tokio, sondern in Yokohama. Gut, das ist direkt neben Tokio, aber es ist auch eine Großstadt. Aber es hat halt dadurch so diesen 50er, 60er Jahre Vibe. Und das ist was, das hatte ich zumindest noch nicht oft. Das ist cool. Die Parallelen zu The Diary of Frederick Aschenbrenner sind irgendwie verwirrend. Also für mich verwirrend, weil es da auch um einen Autor geht, der halt Sachen niederschreibt, die dann wahr werden. Und der so auch mit sich selbst kämpft. Und über dem Ganzen liegt dann auch so eine Mystery-Note, weil der Yuichi, also sein Freund, versucht dann auch von ihm immer Bilder zu machen und die zu entwickeln, aber die werden immer nichts, ne? So klassisches Horror-Trope. Das heißt, dem haftet wirklich so eine Art Todesgott an, auf irgendeine Art und Weise, aber das nimmt nie Überhand. Es ist nicht so, dass das jetzt total gruselig wird, weil es dann irgendwie um diesen Gott geht, sondern der ist halt immer irgendwie an ihm dran, der ist ein Teil von ihm, mit dem er irgendwie leben muss. Der ist irgendwie teilweise Muse und dann aber trotzdem, ja, bringt er halt quasi Leute um durch den Kay, der da halt diese Drehbücher schreibt. Und das Coole ist, dass diese Szenen, also, wie erkläre ich das? Der schreibt ein Drehbuch und ab einem gewissen Punkt spielen sich diese Sachen, die er in dem Drehbuch geschrieben hat, auch im echten Leben nach. Dialoge sind dieselben und so. Und dadurch verwischt so diese ganze Linie zwischen Fiktion und was er als Realität wahrnimmt, das vermischt miteinander. Wodurch du auch das Gefühl kriegst, weil ich gesagt habe, das liest sich wie ein Drehbuch, relativ hohes Pacing, wo du dann das Gefühl kriegst, vielleicht ist das schon die letzte Geschichte von ihm, die ich da eigentlich lese.
Ich verstehe.
Um die es dann geht. Und das ist total geil.
Da müssen wir jetzt was klären, weil ich hatte, was heißt denn Vorurteil, ne? Es ist ja, steht ja Boys Love drauf und ich habe ja mit Boys Love eigentlich nichts am Hut. Die einzige Boys Love, die ich kenne, ist Teddy Boys Love und die ist schon außergewöhnlich. Ja, und so bei sein. So Boys Love Mangas und was ich so mitkriege in den Socials, da liegt immer so der Fokus dann eben auf den Boys und wie sie sich lieben. Und ich bin ja herzlich wenig romantisch unterwegs, wenn ich was lese, mit der Ausnahme Smoking Behind the Supermarket, ne? Ja. Und dann habe ich eben den Manga gehabt, den habe ich dir ja vorbeigebracht. Und dann steht halt Boys Love drauf und dann dachte ich mir so, okay, hinten habe ich einen Klappentext, aber wenn er als Genre Boys Love markiert wird, dann wird es vermutlich nichts für mich sein.
Ja.
Wie viel Platz nimmt diese Boys Love ein? Weil, jetzt pass auf, jetzt haben wir hier auch wieder was Gesellschaftliches, weil wenn es einfach nur eine Story ist, wo zwei Schwule miteinander halt zusammenleben, warum muss man das extra kennzeichnen? Dann ist es halt einfach eine Beziehung. Ne? So weit, ich finde, dass wir heutzutage schon so weit sind, dass man das halt nicht nochmal kennzeichnen muss, sondern dann ist es halt einfach eine gute Geschichte.
Ich glaube, das ist ein Fass. Ich gehe da jetzt mal gar nicht drauf ein.
Aber pass gibst auf. Du mir recht?
Ich gebe dir dahingehend recht, als dass ich homosexuelle Liebe und Liebe in jeglicher Art und Weise auch als normal empfinden möchte, dass Boys Love oder auch Girls Love gibt's ja auch, dass das aber trotzdem bestimmte Zielgruppen bedient. Also die Eva liest zum Beispiel gerne Boys Love. Die Fanny, die wir auch schon öfter halt eingeladen hatten, die liest auch wahnsinnig gern Boys Love und die können das mehr beantworten. Und jetzt würde ich mal diesen Ball so liegen lassen. Und ich hatte eh schon die Idee, einfach mal über sowas zu sprechen, über so Boys Love. Warum wird das denn eigentlich, oder Gay Romance, warum wird das eigentlich dann so rausgestellt und warum wird das oft von Frauen geschrieben? Vielleicht sollten wir da mal eine Folge drüber machen und mit ihr drüber quatschen, weil ich empfinde das nämlich genauso wie du.
Sag's mir, ist es einfach eine gute Geschichte oder liegt der Fokus auf der Beziehung?
Das ist auch total weird. Ja, es ist, der Fokus liegt auf der Beziehung der beiden, aber über dem steht ja dieses Drehbuchautor-Dasein von dem Kay. Und der Yuichi will ihn ja lieben, aber der Kay will schon irgendwie einen gewissen Abstand wahren, obwohl er seine Muse ist, weil er weiß, dass wenn er irgendwas niederschreibt oder wenn irgendwas, er fühlt sich gefährlich durch diesen Shinigami. Und dadurch kriegt es halt so einen Spin. Und man kann diese Geschichte lesen als jemand, der Boys Love mag. Das ist jetzt halt nicht nur Schmatzi, Schmatzi, Bussi, Bussi, sag ich jetzt mal so salopp. Du kannst es aber auch lesen als Martin, weil ich bin mir sicher, wenn der Martin diese Geschichte liest, der feiert die genauso für dich und für mich ist dieses Boys Love. Die haben dann auch mal Sex miteinander. Und der Kay stellt sich noch immer vor, wie sein Partner ihn wirkt. Und ich habe bis zum Schluss nicht verstanden, ob er ihn wirklich wirkt oder ob das nur eine Vision von ihm ist, weil da Fiktion und Realität miteinander verschwimmen. Für uns hat das halt einfach, da geht's halt um zwei Männer, die sich lieben. Und wenn du jetzt Boys Love liest und kriegst dann Mystery und auch so ein bisschen Horror damit rein, dann könntest du auch was ganz anderes erwarten. Und ich habe diesen Manga tatsächlich der Fanny empfohlen und ich habe ihn dann halt so beschrieben, wie ich ihn beschreiben würde. Für mich war das Mystery wichtig, halt diese Metaebene. Und wenn jetzt die Eva der Fanny das beschreiben würde mit Boys Love, die würde es vermutlich ganz anders beschreiben, weil dieser Manga einfach so viel hat, was funktioniert, dass du den von ganz vielen unterschiedlichen Richtungen betrachten kannst. Und das macht es unfassbar schwer, darüber zu sprechen und da auch so eine rote Linie zu finden, weil ich habe ja auch nur einen Teil von dem erzählt, was hier drin passiert. Es gibt übrigens auch nur zwei Bände, das heißt, mit dem nächsten Band ist die Geschichte abgeschlossen dann. Das muss man gelesen haben und muss sich drauf einlassen, um das in seiner Gänze überhaupt zu verstehen. Also das wäre durchaus auf jeden Fall ein Martin-Manga.
Lese ich selten, muss mir wieder zurückbringen. Okay. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich glaube, ich muss tatsächlich lesen, um es bewerten zu können, um es besser bewerten zu können, ob es was für mich ist oder nicht.
Ich bin noch nicht fertig.
Ah, du bist noch nicht fertig, sorry.
Ich würde gerne noch kurz über den Zeichenstil sprechen.
Mach das.
Ich guck mal, ob ich jetzt die passende Seite finde. Oder eine passende Seite. Der Manga ist unfassbar gut gezeichnet. Er hat so ein bisschen so einen femininen Zeichenstil, ne? Das hat man am Cover auch gesehen. Aber da kommt auch noch hinzu, dass der, und wir haben schon oft hier über Paneling gesprochen, Martin, ne? Wir haben da noch gesagt, so amerikanische Comics finden wir gar nicht mal so toll gepanelt. Aber diese Geschichte, die ja eigentlich im Prinzip gar nicht so viel Action hat, die ist unfassbar gut gepanelt, fast wie so ein Shonen-Manga. Und das gibt dem Ganzen nochmal so ein Geschmäckle. Ne? Du siehst ihn hier, ne, da laufen die Füße so über, das Bein geht aus der Seite raus. Du siehst, wie die Panel da so ein bisschen überlappen und so. Da stehen nicht Kasten an Kasten, sondern das Ganze, also das Paneling ist auch noch unfassbar stark, obwohl es das eigentlich nicht sein sollte, obwohl es das im Prinzip nicht braucht. Aber das macht es einfach nochmal besser. Ne? Oder hier, da sieht man den Yuichi, sein Freund, ne? Das ist ein recht femininer Zeichen. Du siehst hier, die Details sind auch wahnsinnig gut. Und das ist, ne, du hast so schräge Panels, dein Kopf guckt da oben drüber. Das ist einfach, dieser Manga ist einfach rundum ein Genuss. Ja, kann ich nicht anders sagen.
Ja, schön.
Oder hier, guck dir das an. Guckst dir an, wie ihm halt so die Brille hinhält, weil er gestolpert ist. Und das sieht halt einfach so gut aus und diese Figur nimmt diese Seite ein. Das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, was der Autor oder die Autorin da gemacht hat, aber das ist ein Ding, das kannst du lesen, wenn du Boys Love magst, das kannst du lesen, wenn du wie wir bist, die vielleicht so ein bisschen mehr auf diesem Mystery und dem Geheimnis auf die Schliche kommen wollen, das kannst du lesen, wenn du was suchst, was ein bisschen mehr Metaebene hat. Es ist, wenn ich was in Anführungszeichen Negatives darüber sagen müsste, ist es, dass es jetzt nichts es ist kein leichter Read, ne? Es ist jetzt nicht wie Smokey Behind the Supermarket. Es ist auch kein leichter Read.
Ja, auf keinen Fall ist es leicht.
Aber es ist halt leichtherziger und das ist es eben nicht, weil es da eben um einen Mann geht, der mit seinen Dämonen im wörtlichsten Sinne ringen muss und ein Schicksal hat, dass er Leute quasi in den Tod schreiben kann. Das sind keine leichten Themen, aber es ist unfassbar gut. Es gibt eine Mischung zusammen, die eigentlich nicht funktionieren sollte, aber die hervorragend funktioniert.
Jawohl, hat es für euch funktioniert? Seht ihr das genauso? Wie seht ihr das mit dem Genre Boys Love? Seid ihr da Team Martin und Maxe und nennt das Ganze einfach eine gute Geschichte? Oder möchtet ihr explizit Boys Love? In die Kommentare damit. Ansonsten sehen wir uns dann bei der nächsten Rezi und wir freuen uns über Likes und Abonnements. Und ich könnte ein bisschen was zu den Bildchen schreiben, die Maxe gerade reinzeigt. Ja, bis denn.
Bis zum nächsten Mal.